Mathematisch sind diese Zahlen natürlich korrekt, ne? Aber sie sind einfach sinnlos. Unglaublich naiv. Das Ganze ist absurd. Das ist echt der hier, ne? Ist Nonsens. Nonsens. Also das ist absoluter Schmarrn, sowas rauszurechnen. Aber sie ist einfach Schwachsinn. Nonsens. Trotzdem falsch. Unser Marathonläufer Bitcoin scheint die Puste auszugehen. Ne?
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Eigentlich muss ich ihn gar nicht mehr vorstellen. Er ist Vermögensverwalter und gilt als der deutsche ETF-Papst. Herzlich willkommen, Dr. Gerd Kommer.
Freut mich sehr, Mario.
Gerd, sehr schön, dass du wieder zu Gast bist. Und heute haben wir ein heikles und spannendes Thema. Wir müssen über den Bitcoin sprechen, denn du hast da eine Rendite-Akrobatik ausgemacht und stellst in Frage dieses Zitat, diese These, die viele haben. Bitcoin ist das best performing Asset aller Zeiten vielleicht sogar, oder zumindest Bitcoin performt alles aus. Da bin ich sehr gespannt. Da hast du auch einiges uns mitgebracht. Steigen wir vielleicht erstmal ein, wie du da überhaupt drauf gekommen bist und warum du gedacht hast, das muss ich mir mal genauer anschauen.
Gerne, ja. Aber trotzdem, bevor wir das gleich tun, im Sinne von direkt einsteigen ins Thema, also Rendite-Akrobatik im Zusammenhang mit Bitcoin ist natürlich jetzt nicht wörtlich zu verstehen. Noch eine kleine Vorbemerkung. Ich würde mich selber als Bitcoin-Agnostiker bezeichnen, im Sinne von investieren, also nicht im Sinne von nichts wissen. Also ich beschäftige mich wie viele im Investment Space seit Jahren intensiv mit Bitcoin und Krypto und so weiter. Viele von unseren Mandanten, die Mandanten der Gerd Kommer Invest GmbH, Vermögensverwaltungsunternehmen in München, haben Bitcoin, halten Bitcoin. Alle diese Mandanten sind Millionäre, Multimillionäre. Und insofern, also Bitcoin ist für mich ein vertrautes Thema. In allen meinen Büchern in den letzten 5 Jahren ist Bitcoin erwähnt. In diesem zuletzt neu rausgekommenen, überarbeiteten, dicken Buch ist Bitcoin im Kapitel bedenkenswerte Beimischungen zum Weltportfolio. Ich stehe ja für das Weltportfolio-Konzept, ist Bitcoin als bedenkenswerte Beimischung, so wie Gold oder Rohstoffe und Tagesgelder von mir aus und so weiter genannt. Also das einfach vorausgeschickt. Ich will kein Bitcoin-Bashing machen heute, sondern mir geht es nur um die höchst fragwürdigen Thesen à la Bitcoin ist das rentabelste Asset aller Zeiten oder der Geschichte. Lass uns doch einfach mal so ein paar Zitate kurz einblenden.
Sehr gerne. Vorher nochmal eine Empfehlung, also dein Standardwerk in neuer Auflage, unbedingte Empfehlung, glaube ich, Pflichtprogramm für alle Investoren. Link dazu findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Jetzt kommen wir gleich zu den Zitaten, denn der ein oder andere Bitcoin-Fan wird sagen, wenn sich der Gerd Kommer intensiv damit befasst hat, dann kann er den Bitcoin ja nicht verstanden haben. Das ist ja so ein klassischer Kommentar, den ich auch oft kriege, nach dem Motto, wenn man Bitcoin verstanden hat, dann kann man es nicht nur als Beimischung sehen, sondern da müsste man ja viel, viel mehr investieren.
Ja, ich dachte immer, Mark Friedrich, ein großer Bitcoin-Fan, der erzählt immer wieder in Videos, Interviews und so weiter, 1% deines Portfolios solltest du, deines Investments oder Vermögen solltest du in Bitcoin investieren oder auch ein bisschen mehr, aber 1% die Standardempfehlung. In meinem Buch rede ich von bis zu 10% des Gesamtvermögens sollte man in Bitcoin, wenn man Bitcoin mag, wenn man was davon versteht, wenn man mit der brachialen Volatilität von Bitcoin, den Drawdowns, wir haben seit sozusagen Bitcoin entstanden 2008, 2009, 5 oder 6 Drawdowns gehabt von jeweils über 50%. Also das ist schon brachial und das muss man mögen und aushalten. Also insofern, mir kann keiner vorwerfen, dass ich sozusagen Bitcoin pauschal ablehne. Tue ich ja gar nicht. Ne? Okay, kommen wir zu diesen beispielhaften, exemplarischen Zitaten. Können wir vielleicht mal kurz einblenden und ausnahmsweise so richtig schön schulmeistermäßig runterlesen. Bitcoin ist das erfolgreichste Asset der Menschheit, sagte Mark Friedrich, ein großer deutscher Bitcoin-Experte, im Januar 2024 in einem Video-Interview. Oder Bitcoin is the best performing asset of all time. Also best performendes Asset aller Zeiten. Ein Bitcoin-Experte, also ein CEO der Exponential Age Asset Management LTD auf den Cayman Islands. Oder Bitcoin is the best performing asset in history. Das hat eine Dame namens Mario Frakowiak auf LinkedIn gesagt. Ich habe dann diese diese Aussage ein bisschen in Frage gestellt in einem Kommentar. Und dann Dr. Julian Hosp, den ja auch einige, die heute zuschauen, kennen werden oder viele als Bitcoin-Experte, deutscher Bitcoin-Experte, der in Singapur lebt, ist Bitcoin the best performing asset ever? Immerhin ein Fragezeichen, weil er selber
Österreicher ist.
Österreicher,
Entschuldigung, natürlich Deutsch.
Tiroler, genau, ja. Ich kenne ihn auch gut, wir duzen uns sogar. Ist Bitcoin the best performing asset ever? Fragezeichen. Also ich glaube, er sieht das so ein klein bisschen, ja, durchaus mit Fragezeichen. Und dann zuletzt noch jetzt schon mal die erste Zahl. Wir werden heute noch viele Renditezahlen sehen. On average, Bitcoin has returned 671% per year since 2013. Auf diese Zahl, nicht exakt diese Zahl, aber diese Art von Renditeberechnung kommen wir heute noch vielleicht ein, zweimal zu sprechen. Also hier wird wichtig jetzt, muss ich ein klein bisschen oberlehrerhaft sein, die arithmetische Durchschnittsrendite seit Ende 2013. Und Entschuldigung, ich glaube sogar seit Ende 2012 hier angegeben, die arithmetische Durchschnittsrendite. Die arithmetische Durchschnittsrendite als Rendite, die sozusagen als Qualitätsangabe, ja, per annum, ist Nonsens. Nonsens. Also das ist absoluter Schmarrn, sowas rauszurechnen. Wir kommen aber noch
mal gleich dazu, drauf. Ja. Ich habe auch noch zwei schöne exemplarische Kommentare rausgesucht. Hier einmal von YouTube. Hier Bitcoin wird wahrscheinlich mal wieder alle anderen Assets outperformen. Oder hier auch, das ist jetzt von Instagram, Bitcoin performt halt alles andere gnadenlos aus. Das sind nochmal zwei Steilvorlagen für dich.
Also ich möchte heute, es ist immer gut, glaube ich, didaktisch, wenn man voranstellt, worum es nachfolgend dann gehen wird. Ich möchte erstens sagen, zum Ausdruck bringen und zeigen, nicht vielleicht endgültig beweisen, das kann man nicht, aber zumindest belegen, dass diese Aussagen, die wir jetzt runtergelesen haben, dass die mathematisch gesehen Nonsens sind. Ja? Also sie sind technisch gesehen, je nachdem, nicht ganz falsch, so wie die 670% per annum seit 2013 technisch gesehen nicht falsch ist, aber sie ist einfach Schwachsinn, Nonsens. Die zweite Aussage ist, dass selbst wenn man diese also glorreichen Aussagen glauben würde, ne, die höchste Rendite aller Zeiten, das best performende Asset, ist es im Grunde genommen trotzdem falsch. Also selbst wenn man den mathematischen Nonsens, der dahinter steckt, mal akzeptieren würde, dann wäre die Aussage auch nicht richtig oder nicht richtiger.
Schauen wir uns das Ganze mal an.
Denn genau.
Und die dritte Aussage schon.
Die dritte Aussage, die ich gerne noch treffen würde, ist und da kommen wir jetzt zuerst drauf, ist diese tolle Rendite, ist die, sagen wir mal so, linear, ne, mit anderen Worten, in die Zukunft gerichtet, können wir weiter davon ausgehen, dass das so bleiben wird, oder ist das wie so ein Marathonläufer, ein guter Marathonläufer, der weit, weit vorne liegt nach Kilometer 10, aber doppelt so schnell läuft wie normalerweise für ihn und von dem wir deswegen ausgehen können, dass er einbrechen wird bis zum Kilometer 42 und dass andere Läufer, die kontinuierlicher laufen, ihn dann überholen werden. Okay, und zu diesem ersten Argument schauen wir uns mal ein konventionelles Bitcoin-Chart, wie sie zu Tausenden wahrscheinlich jeden Tag über Bitcoin verbreitet werden. Und dieses Chart ist von Dezember 2009, ich muss noch dazu sagen, also bis Ende 2010, also das berühmte Bitcoin White Paper wurde irgendwann mal Ende 2008 publiziert und die berühmte Pizza-Transaktion, als ein Amerikaner zwei Pizzas kaufte mit Bitcoin, das war die erste kommerzielle Transaktion, das war im Mai 2010, da hat er für zwei Pizzas 10.000 Bitcoins ausgegeben, also für eine Pizza 5.000. Das war sozusagen ein Preisindikator Mitte 2010. Den ersten anderen Preisindikator habe ich gefunden im Internet für Ende 2009, für den 31.12.2009.
Davor war es quasi, man sieht es ja hier, das ist jetzt in Dollar, war es ja quasi null.
Genau, ja, also in der Tat, also ich kann nur jedem, der heute zuschaut, selber ermutigen, mal diese Geschichte, was ist sozusagen, was sind die Bitcoin-Kurse, Preise gewesen in den ersten 1, 2, 3 Jahren, 2019, 11, 12, 13, dann werdet ihr sehen, also eigentlich richtige, halbwegs vernünftige Daten zu Bitcoin gibt es erst seit Ende 2010. Vor Ende 2010 gab es so einzelne Preispunkte, aber diesen Bitcoin-Handel, so wie wir ihn heute kennen, das existierte ja alles damals noch nicht. So, jetzt können wir vielleicht kurz einblenden, dieses konventionelle Bitcoin-Chart bis von Ende 2009 bis 18.02.2024, das war vorgestern. Hier sehen wir also, ja, ich glaube, das wundert jetzt niemanden. Das auffällig, was hier zu sehen ist, das Auffällige ist, dass es halt rechts stark, also extrem stark nach oben geht und hier man von sozusagen exponentiellem Wachstum, Kurswachstum sprechen kann. Ne? Und in der ersten Hälfte des Charts, sozusagen die ersten 5 Jahre von 2009 bis 2016, ging fast aus heutiger Sicht, zumindest nach diesem Chart zu urteilen, fast nichts. Also bis Ende 2016. Das stimmt aber nicht. Jetzt schauen wir uns mal das an, was man tun sollte, wenn man ernsthaft sich mit solchen Fragen beschäftigt, nämlich ein logarithmisches Chart. Also genau das gleiche Chart, genau die gleichen Daten, die zugrunde liegen, genau der gleiche Zeitraum. Aber hier haben wir links nicht eine lineare vertikale Skala, sondern eine logarithmische. Hat auch, also logarithmische Skalen und Charts hat auch wahrscheinlich jeder schon oft gesehen, nicht so häufig wie die konventionellen. Beim logarithmischen heißt es, dass sozusagen prozentual die Steigung der Kurve von Anfang, also von 2009 bis jetzt 2024 in dem Chart in Prozent ausgedrückt, nicht in Bitcoin-Dollars ausgedrückt, ist sozusagen links und rechts genau die gleiche, ne? Wenn man die Skala berücksichtigt, ne? Und jetzt kann man sehen, dass, also was ich hier rauslese, ist, dass Bitcoin, das brauche ich nicht rauszulesen, sondern das ist Faktum, am Anfang prozentual wesentlich höhere Renditen hatte. Also weil die logarithmische Kurve hier steigt am Anfang wesentlich schneller. Ne? Und dann kann man sagen, so wie so ein Flugzeug, das auf Reiseflughöhe aufsteigt, ne?
Wird's ein bisschen langsamer. Genau, also am Anfang hatte man schnell einen Verhundertfacher und dann.
Richtig, ne?
Und dann einen Verzehnfacher.
Und das, was wir jetzt hier aus dieser schönen Kurve ablesen können, kann man vielleicht auch nochmal in einer kleinen Tabelle, die wir uns auch gleich anschauen, deutlich machen. Hier habe ich den Zeitraum vom 31. Dezember 2010 bis heute. 13,1 Jahre. Sogenannte geometrische Rendite oder die Compound Annual Growth Rate, die wichtig zu unterscheiden ist von der arithmetischen Durchschnittsrendite. So, das ist die Compound Annual Growth Rate, also die Rendite, die, wenn man eine Bitcoin-Einheit für einen Dollar oder einen Coin am Anfang des Zeitraums investiert hätte und mit dieser Rendite, die hier ausgewiesen ist, diesen Zeitraum gehalten hätte, dann kommt der sozusagen der Endwert korrekt heraus. Und das gilt für die arithmetische Durchschnittsrendite nicht so. Und in diesen 13 Jahren hatte Bitcoin also die spektakulär hohe Rendite von 142% per annum in Dollar.
Das ist aber schon sportlich.
Ja, das kann man wohl sagen. Also ein bisschen höher als Apple. Und wenn wir diesen Zeitraum von 13 Jahren jetzt in 4 gleiche Viertel unterteilen, das sind jeweils 3,3 Jahre, und das letzte Viertel ist ein bisschen kürzer, dann und die Renditen, die geometrischen Durchschnittsrenditen per annum individuell berechnen für die 4 mal 3 Jahre, dann sehen wir das, was vorher in dem Chart anhand der Kurve auch zum Ausdruck kam.
Sich verlangsamt.
Genau. Also man könnte sagen, unser Marathonläufer Bitcoin scheint die Puste auszugehen. Ne? Aber okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich will das gar nicht weiter diskutieren, wenn das Endgame von Bitcoin, dass Bitcoin endlich mal echt als Zahlungsmittel eingesetzt wird, nicht nur theoretisch und nicht nur in mikroskopischen subatomaren Mengen dann wer weiß, wo dann der Bitcoin-Kurs hingeht, was natürlich auch voraussetzen würde, dass die Staaten wie USA und andere sozusagen nichts dagegen unternehmen würden. So,
jetzt ziehen wir ein Zwischenfazit. Also dem Marathonläufer geht so ein bisschen die Puste aus, aber jetzt kann man ja sagen, selbst wenn wir jetzt mal nur die 20% PA nehmen, da liegt der Aktienmarkt noch deutlich dahinter.
Genau. Zum Beispiel. Also wir wissen alle, ne, der amerikanische Aktienmarkt, der sowieso auch schon besser rentiert hat als so gut wie alle anderen nationalen Märkte in den letzten 95 Jahren, hat nominal in Dollar, also mit Inflation reingerechnet, wir reden hier heute immer nur über nominale Renditen, so 10,5% über die letzten 95 Jahre per annum gemacht. Mhm. Ne? Und Bitcoin hier selbst, arg ins Schnaufen geratenen Bitcoin-Läufer im Marathon, der liegt ja immer noch doppelt so hoch, ne, in den letzten 3 Jahren. Aber jetzt eigentlich zum Hauptthema. Das war alles Vorgeplänkel. Die Bitcoin-Renditen, die wir immer wieder hören von solchen Experten, wie wir sie anfänglich zitiert haben, muss man die überhaupt ernst nehmen? Darf man die ernst nehmen?
Was machen die jetzt quasi falsch? Wo liegen die falsch, nach deiner Meinung?
Wenn ich diese mathematische Formel, die können wir ja ganz, ganz kurz einblenden. Ich will jetzt gerne hier keinen Mathe-Grundkurs, Finanzmathematik-Grundkurs draus machen, aber diese sogenannte Compound Annual Growth Rate ist eigentlich eine einfache Formel. Endwert durch Anfangswert, hoch 1 durch die Anzahl der Jahre minus 1. Es gibt diese durchschnittliche Rendite. Und wenn ich bei dieser Formel einen Anfangswert habe, und das ist jetzt das Schlüsselargument, einen Anfangswert habe, der nahe bei 0 ist. Und Bitcoin hatte ja ganz zu Anfang erstmal einen Kurs von 0. Ne? Also es wurde sogar, Bitcoin wurden ausgetauscht, kostenlos, ohne Bezahlung. Ne? Und dann gab es irgendwann mal die Pizza-Transaktion und so weiter. Und wir waren bei einem Drittel Cent oder noch weniger. Und wenn der Anfangswert bei dieser Formel nahe bei 0 ist, kommen unsinnige Ergebnisse raus. Mhm. Ne? Wenn ich, also das hat natürlich nichts mit Bitcoin zu tun, sondern ist einfach ein mathematisches Faktum. Also
wenn ich starte mit quasi nahe bei Mühe 0, über 0.
Ja. Dann kommen absurde Ergebnisse raus. Und in der Logik gibt es dieses sozusagen, es gibt viele Methoden, Argumente zurückzuweisen. Eine Methode ist sozusagen in eine These andere Daten einzusetzen und dann zu schauen, was passiert. Kommen unsinnige, absurde Ergebnisse raus und dann könnte man sagen, hast du damit das Argument widerlegt. Ne? Mhm. Und okay, tun wir das mal. So diese Reductio ad absurdum, das ist so ein Lateinerspruch in der Argumentlogik. Also die Bitcoin-Rendite von Ende 2009 bis heute, 14,1 Jahre, ist 229% per annum nach dieser Compound Annual Growth Rate. Und wenn wir jetzt einfach fiktiv, Gedankenexperiment, eine 99,5%, nicht 99, sondern 99,5%igen Crash von Bitcoin unterstellen würden. Also vorgestern war der Preis $52.000 ungefähr. Und jetzt crashen wir gedanklich Bitcoin von $52.200 auf $261. Wie hoch ist dann die Rendite seit Ende 2009? Sie ist immer noch absurd hoch, nämlich 127% per annum.
Und das, oder quasi dem Erdboden gleich gemacht würde, rechnerisch, mathematisch.
Genau, also alle, die Bitcoin, also viele würden ruiniert werden, Leute würden von der Brücke springen, wahrscheinlich Suizid begehen und so weiter. Ne? Also das ist jetzt ein kleines Beispiel, das indiziert, wie absurd diese Zahlen sind. Diese hochinflationierten Renditezahlen, die über Bitcoin verbreitet werden, aus den sozusagen frühen Zeiten von Bitcoin bis heute, weil der Anfangspreis einfach nahe bei Null ist und dann kommt nichts Vernünftiges dabei raus. Kann nichts Vernünftiges dabei rauskommen. Und dieses Argument sehen wir, das könnte man jetzt noch so ein bisschen variieren, ich will allerdings da nicht zu lange drauf rumreiten. Machen wir mal so eine ähnliche Übung nochmal und unterstellen, dass heute Bitcoin, wie gesagt, Preis 52.200 vor zwei Tagen. Mhm. Und jetzt unterstellen wir mal, dass von jetzt an 100 Jahre bis ins Jahr, in Februar 2124, der Bitcoin-Preis sich nicht mehr verändert, also nicht mehr steigt.
Also
0,0 Rendite von jetzt 100 Jahre lang. Und dann im Jahr 2124, Februar, rechnen wir wieder zurück bis Ende 2009 und haben dann so 114 Jahre Rendite hinter uns und rechnen dann die Rendite über diese 114 Jahre, die geometrische Durchschnittsrendite aus, dann kommen immer noch 16%.
Ja, ja, so gesehen immer noch Best Performance.
Ja, genau, also immer noch um die Hälfte besser, 50% besser als der amerikanische Aktienmarkt, nämlich der hat ja nur 10%. Mhm. Also wir können sehen, diese Zahlenhuberei, die ist einfach absurd.
Um das festzuhalten, das kommt quasi von dieser absurden Verzerrung bei nahe Null zu starten. Kann man sagen, was wäre jetzt fair, bei einem Cent zu starten, bei einem Dollar zu starten? Es gibt wahrscheinlich keinen fairen Startzeitpunkt, oder? Weil dann würde man ja wieder einiges unterschlagen.
Genau, ich hatte ja anfangs erwähnt, mathematisch sind diese Zahlen natürlich korrekt, ne? Aber sie sind einfach sinnlos. Ne? Und es gibt genug wissenschaftliche Paper, also inzwischen gibt es tausende Paper, anspruchsvolle Lesen, viele davon sehr lesenswerte Paper von Akademikern, die nicht an Bitcoin verdienen, an der Vermarktung direkt und indirekt von Bitcoin verdienen, wie viele andere und deswegen wahrscheinlich ein bisschen vertrauenswürdiger sind. Und die sagen, die Bitcoin-Daten ab 2014, 15, da fängt es dann an, einigermaßen vernünftig zu werden. Zum einen ist die Datenqualität höher. Wir haben ja gesagt, also vor Ende 2010 gab es überhaupt, also da gibt es Preispunkte, die aber eigentlich, also es gibt keine täglichen Preise, auch nicht mal wöchentliche, aber völlig lächerlich sind. Und irgendwo als realistisch investierbares Asset kam Bitcoin im Mainstream frühestens 2014, 15, selbst das ist also noch optimistisch sozusagen an und Renditen sollte man erst ab da anfangen ernst zu nehmen, zu berechnen. Ne?
Und da liegt der Hase aber noch im Pfeffer, denn da ist Bitcoin, wenn wir jetzt drauf schauen, du hast ja diese Zeiträume genommen, 14 bis 17, 17 bis 20, das sind immer noch gigantische Renditen. Jetzt haben wir schon mal entzaubert, okay, vielleicht diese galaktischen Renditen, die sind Unsinn, die sind vielleicht völlig übertrieben, aber trotzdem bleibt da immer noch ganz schön sportliche Rendite über. Und da denken sich jetzt viele wahrscheinlich, ja, das ist ja trotzdem das beste Asset. Vielleicht sind es da nicht Tausende von Prozent, aber immer noch
das beste sehr, sehr gut. Asset, genau. Ja. Lass uns mal auf unsere Folie 10 schauen. Mhm. Können wir vielleicht einblenden. Also gerne. Wir haben jetzt gesehen, ne, also irgendwo aus mathematischen Gründen kommen absurd hohe Renditen raus. Grund haben wir auch identifiziert. Aber angenommen, so wie anfänglich gesagt, wir wollen diesen absurd hohen Zahlen glauben, ne, die selbst dann noch absurd hoch sind, wenn man einen 99,5%igen Crash unterstellt. Lassen wir das alles mal einfach so stehen. So, ist dann es könnte man dann wirklich noch sagen, dass Bitcoin das best performing Asset of all time ist, aller Zeiten, wie unser Freund in Stuttgart gerne sagt, ne? Immer aller Zeiten. Ich würde sagen, nein. Okay. Und ich will auch wieder ein beispielhaft zeigen, warum die Aussage des Bitcoin, selbst wenn ich diese kuriose Zahlenakrobatik, Renditeakrobatik betreibe und ernst nehme und mal so stehen lasse, selbst dann stimmt's nicht, ne? Und was will ich damit sagen? Unternehmerische Investitionen, erfolgreiche unternehmerische Investitionen sind rentabler, wesentlich rentabler als Bitcoin. Also ein Asset. Ne? Ich betrachte mein Unternehmen als ein Asset. Und ich habe 24 Jahre bei Banken gearbeitet, im Großkundengeschäft. Da wurde Fremdkapital überwiegend in Transaktionen, in Unternehmen investiert. Und jedes Unternehmen wurde als Asset gesehen. Jeder Venture Capitalist, ob der Peter Thiel heißt oder sonst wie, sagt, okay, bin in 7 verschiedene Assets, also in 7 verschiedene Firmen, Ventures investiert und so weiter. So. Ein erfolgreiches Unternehmen kann unter Umständen, natürlich unterstelle ich jetzt, dass es sehr erfolgreich ist und 99% aller Unternehmen...
Survivorship Bias, aber genau, das nehmen wir jetzt mal an.
Ja, sind nicht erfolgreich, aber Unternehmertum gibt seit, ja, 5000 Jahren wahrscheinlich, seit die Steinzeit, wahrscheinlich gab es sogar Unternehmen in einer gewissen Weise schon in der Steinzeit, 10.000 Jahren. Und viele von diesen Unternehmen, also Millionen von Unternehmen gab es kumulativ in den letzten, nehmen wir nur die letzten 250 Jahre, seit die industrielle Revolution begonnen hat. Ne? Seit die moderne Marktwirtschaft im Westen existiert, wie sie heute ungefähr existiert. Und in dieser Zeit gab es natürlich Millionen von Unternehmen, Unternehmensgründungen und einige, viele Tausende, Hunderttausende waren sehr, sehr erfolgreich. Ne? Mhm. Und nehmen wir jetzt mal, picken wir mal Selection Bias oder Survivorship Bias, egal, einige von diesen super erfolgreichen Unternehmen raus. Okay, wir blenden Slide 10 ein. Ne? Hier habe ich jetzt in der linken Seite der Grafik oder der Tabelle haben wir wieder Bitcoin und die sozusagen echte Bitcoin-Historie seit 31. Dezember 2009, die besagten 14,1 Jahre. Da war Bitcoin, hatte Ende 2009 einen Kurs von ungefähr einem Drittel Cent, 0,003 Dollar. Und wir haben ja die Zahl vorhin schon mehrfach gehabt. Seitdem ist die Compound Annual Growth Rate eines Bitcoin-Investments 229%. Und dann habe ich hier nochmal exemplarisch zwei kürzere Zeiträume in die Gegenwart gerechnet, nämlich 10,1 Jahre, also immer vom Dezember 2013 beziehungsweise Dezember 2018. Und brauche ich nicht alles vorzulesen, kann man hier sehen. Ne? Selbst wenn man nur die letzten 5 Jahre hernimmt, seit Ende 2018 hatte Bitcoin 67% Rendite per annum. So, und jetzt stelle ich das mal anderen Assets gegenüber, nämlich unternehmerischen Assets. Ne? Und in der zweitrechten Spalte nehme ich einfach mal ein normal erfolgreiches Startup. Das muss nicht unbedingt ein Tech-Startup sein. In Deutschland wird Startup als verengt, aber unkorrekt übersetzt als Tech-Startup. In den USA ist jede, wenn ich eine Klempnerfirma mit meinem Freund Jim Bob gründe, dann ist es auch ein Startup. Ne? Und jetzt unterstellen wir mal, ich investiere da 12.500 Euro rein. Ne? Das muss man, ich benutze jetzt die Zahl einfach deswegen, weil das, wenn man eine GmbH gründet, genau, ist in Deutschland vorgeschrieben. Genau. Und das ist das Minimum. Und nach einem bestimmten Zeitraum, nämlich diesen drei Zeiträumen, die hier exemplarisch abgetragen sind, nämlich 14,1 Jahren, 10,1 Jahren und 5,1 Jahren, ist dieses Startup 20 Millionen wert. Also ich bin der einzige Investor gewesen und ich verkaufe dieses, ich muss es nicht verkaufen, aber wenn ich einen Bieter hätte, der mir und auch nach 14 Jahren 20 Millionen zahlt und ich würde mal sagen, das ist eine tolle Erfolgsgeschichte, aber sie ist nicht einzigartig. Das in diesem Land,
das gibt's
ja tausendfach vorgekommen in den letzten 20 Jahren und wenn ich die ganzen Planeten hernehme, natürlich hunderttausendfach, millionenfach. Ne? Und ich brauche nicht wieder sozusagen alles runterlesen. So ein normal erfolgreiches Startup, also Start-Investment 12.500 Euro, Exit-Investment 20 Millionen, hätte nach 14 Jahren 69% per annum Rendite, nach wenn das Ganze schneller geht, nach 10 Jahren 108% Rendite. Und wenn es super schnell geht, hat es im Tech-Bereich aber auch schon oft gegeben, dann sind wir bei 325% per annum. Also diese Zahlen sind
ganz ordentlich. Das sind ja jetzt nur 20 Millionen. Muss man erstmal schaffen, aber gibt ja auch noch mehr.
Jetzt schalten wir noch einen Gang hoch, ne? Jetzt betrachten wir mal ein sogenanntes Einhorn-Startup, ein Unicorn. Ne? Also wir alle wissen, Unicorn ist ein Startup, das eine Milliarde, also die Grenze zu einer Bewertung von einer Milliarde erreicht hat. Aber könnte auch 10 Milliarden sein, 20 Milliarden. Ne? Und wenn wir, und das ist dann wirklich ultra mega erfolgreich. Davon gibt es natürlich nicht Tausende, aber
auch einige.
Ja. Nicht nur ein Dutzend, ne, sagen wir mal so. Und wenn wir jetzt in dieser Sphäre sind von Erfolg, unternehmerischem Erfolg, ne, ein Unicorn, das nämlich hier im Beispiel am Ende des Zeitraums 5 Milliarden wert ist, oder zumindest der Anteil, den ich investiert habe, ist 5 Milliarden wert. Das hat in diesen 14 Jahren eine Rendite von 141% per annum. Da sind wir schon so ähnlich wie Bitcoin über diese, nicht gleich hoch, aber...
Bei 10 Jahren ja. Waren wir dann tatsächlich drüber.
Genau, und dann bei 10 Jahren sind wir schon wesentlich höher als unsere Bitcoin, unser Bitcoin-Investment, und bei 5 Jahren natürlich noch weit, weit höher. Und was will ich damit zum Ausdruck bringen? Ich will eigentlich zum Ausdruck bringen, das Ganze ist absurd, was wir hier gemacht haben. Mhm. Kein Venture Capitalist, kein Unternehmer würde so rechnen.
Ja. Und sagen, ich habe das beste Performing Asset.
Genau, ich kenne ein paar sehr erfolgreiche Venture Capitalists, die nicht ganz in dieser Größenordnung, 5 Jahre, 5 Milliarden, aber unglaublich erfolgreich sind. Von denen habe ich noch nie gehört, dass sie jetzt die Compound Annual Growth Rates ihres Eigenkapitalinvestments über die letzten 5 oder 10 Jahre ausrechnen. Das macht einfach keiner. Ne? Da wird noch vielleicht von Verzehnfachung oder Verhundertfachung, also wir kennen den Begriff 10x, 20x und so weiter, gerechnet. Aber so rechnet ein Unternehmer einfach nicht, weil es absurd ist. Ne? Wenn ein Unternehmen mal etabliert ist und zum Beispiel im Private Equity Bereich die ersten echten professionellen Venture Capital Investoren reingekommen sind, ne, und die zahlen ja dann schon diese Preise an die originären Gründer, an die Founder, danach werden dann so Compound Annual Growth Rate Renditen fürs Equity verwendet, für das Eigenkapital verwendet, aber nicht davor. Ne? Und ich will damit einfach nur sagen, diese Art von Mathematik ist zwar technisch korrekt, ist aber unglaublich naiv. Ne? Und da, wo man sie auch anwenden könnte und dann auf ähnlich absurde Zahlen käme, da wird sie nicht angewendet.
Ne? Verstanden. Jetzt habe ich nur noch 1-2 Nachfragen. Ist es jetzt unfair, Bitcoin als Asset mit einzelnen Assets zu vergleichen? Wir haben vorher schon darüber gesprochen. Es gibt ja sehr viele Unternehmen. Müsste ich da jetzt nicht dann mir den breiten Markt wieder anschauen, gewisse Segmente. Also ist es sinnvoll, viele sehen ja Bitcoin sogar schon als Asset-Klasse, muss man Bitcoin da nicht mit Gold vergleichen, mit Rohstoffen und dann eben mit dem breiten Aktienmarkt oder mit einem breiten Startup-Markt, wo dann natürlich viele auch Geld verdienen?
Also ich glaube, das ist eine eher akademische Diskussion, die man so und so führen könnte und nicht weiterführt für mich. Also die Zitate, die wir am Anfang vorgelesen haben und tausende andere, die man auch noch googeln könnte, da reden von Bitcoin als Asset, ne? Und die eher akademische Diskussion ist jetzt Bitcoin eine Asset-Klasse oder sind Kryptowährungen insgesamt so, das würde ich noch eher für sinnvoll halten.
Da müsste man quasi alle Kryptowährungen
einbeziehen. Es gibt 10.000 bis 20.000 Kryptowährungen. Und selbst wenn ich die Stablecoins, die sind vielleicht wirklich was Spezielles, außen vor lasse, ja? dann würde ich sagen, alle Nicht-Stablecoin Kryptowährungen bilden zusammen eine Asset-Klasse. Aber diese ganze Diskussion ist meiner Meinung nach sowieso überflüssig. Oder ist irgendeiner hat mal gesagt, Bitcoin ist ein Commodity, weil die SEC regulatorisch gesehen Bitcoin in sozusagen mit Commodities, mit Rohstoffen, Commodity heißt eigentlich auch nur Gut oder Sache. Ne? Das wird in Deutschland immer nur der Begriff Commodity, ne? Ich könnte auch sagen, dieses Regal, was da hinten steht, ist ein Commodity. Ne?
Was ist Bitcoin für dich? Also die einen sprechen ja von Währung, aber das ist ja ein bisschen außer der Mode gekommen. Mittlerweile viele sprechen ja von digitalem Gold, andere sprechen von
Tulpenzwiebeln,
wie auch immer.
Es ist ein Asset oder Kryptowährung im Allgemeinen, eine Asset-Klasse, ein Spekulationsobjekt auf jeden Fall. Es ist keine Währung, weil Bitcoin oder noch keine Währung, wer weiß, vielleicht wird's mal eine.
So. Man könnte es auch aus Kunstwerk sehen, man kann es ja theoretisch als, ist es für jeden was anderes.
Und deswegen auch der Begriff Commodity von der SEC, weil alles, was nicht Aktie oder Anleihe ist oder nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligung oder Sammlerobjekt, das ist Commodity. Mhm. Und insofern sollte man sich da jetzt nicht zu sehr an den Begrifflichkeiten aufhängen. Aber es ist sicherlich, Bitcoin ist im Mainstream angekommen. Ne? das Endgame von Bitcoin ist nach wie vor vollkommen offen, meines Erachtens. Ne? Also ob Bitcoin in 20 Jahren $5 wert ist oder 52.000 wie jetzt oder 520.000 oder 5 Millionen, das weiß kein Mensch. Und wenn Leute da sagen, ja, ich sehe Bitcoin am Ende des Jahres bei $100.000 oder sowas, dann ist das echt der hier. Ne?
Aber glaubst du, dass sich dieses Gesetz der großen Zahlen zeigen wird? Also, dass Bitcoin vielleicht weiter steigt, auch auf 5, 10 oder 20 Jahre, ist natürlich Spekulation, aber dass es durch die großen Zahlen, sag mal, ich muss ja dann erstmal auf die $100.000 kommen, wäre jetzt ein Verdoppler, aber die Frage ist, wie lange dauert's? Da muss ich von 100 auf 200. Das sieht zwar zahlenmäßig gut aus, aber von den Renditen, glaubst du, dass das immer weiter tendenziell nach unten gehen wird bei diesen PA-Renditen?
Prozentuale Renditen, ja. Das wollte ich ja sozusagen am Anfang ein bisschen andeuten. Ne? Also Bitcoin ist noch weniger prognostizierbar als alles andere. Ne? Bei Aktien, Immobilien, Anleihen, also Dinge, die einen fundamentalen Wert haben, weil sie einen Cashflow produzieren, der in der Realwirtschaft verankert ist und entsteht, Mieten, Unternehmensgewinne, Zinsen, das wird halt in der Realwirtschaft produziert und gezahlt. Da kann man erwarten, sozusagen aus den Fundamentaldaten, aus den realökonomischen Fundamentaldaten kann man erwartete Renditen, expected returns, die in der Zukunft im langfristigen Mittel entstehen werden, kann man ausrechnen und das funktioniert auch relativ gut. Ne? Und die letzten 100 Jahre für den Aktienmarkt oder sogar noch länger, wenn man Großbritannien und USA hernimmt, passen in diese Modelle sehr gut rein. Ne? Und das gilt auch für Immobilien und Anleihen und so weiter. Aber bei Bitcoin, wo es sozusagen der Anwendungsfall ist halt völlig, völlig offen. Cashflows werden nicht produziert. Und es gibt ein sehr hohes politisches Risiko. Was werden also Staaten wie USA, Kanada, China, Indien langfristig tun? Ne? Wenn größere Volkswirtschaften, nicht El Salvador, kleiner Witz, entscheiden werden, dass Bitcoin quasi zur Parallelwährung erklärt wird, wie in El Salvador, also gesetzliches Zahlungsmittel neben dem Dollar, US-Dollar, dann würde das natürlich einen gigantischen One-Time-Boom, einen Boost verursachen für Bitcoin, wenn aber die besagten Staaten, die 10 größten Volkswirtschaften der Welt, genau das Gegenteil täten heute und sagen würden, aufgrund ökologischer oder Geldwäsche-Aspekte oder Kriminalitätsbekämpfung oder weil wir nicht wollen, dass andere Währungen unsere gesetzlichen Zahlungsmittel verdrängen und damit die ganze Geldpolitik, die ein Teil der Daseinsvorsorge des Staates ist, unwirksam machen oder jedenfalls weniger wirksam machen. Wenn die 10 Staaten sagen, yeah, so jetzt das war's mit Bitcoin, Bitcoin ist verboten und Bitcoin wird dann komplett in die Illegalität abgedrängt, dann würde der Kurs natürlich einbrechen, brutal einbrechen. Ne? Das alles wissen wir nicht.
Die Risiken bleiben, aber ja. Es ist ein bisschen im Mainstream schon angekommen, oder?
Genau. Wenn mehr du als
seriöser Vermögensverwalter in deinen Büchern schreibst, ist es okay, ein bisschen Bitcoin zu haben, auch mit den ETFs. Genau. Man spürt schon, dass es zumindest auf einem guten Weg ist oder vielleicht sogar schon Teil des Mainstreams ist.
Genau. Und wer sich mit Bitcoin vertraut gemacht hat, wer weiß, dass das ein extrem volatiles Asset ist und dass da diese besagten politischen Risiken nach wie vor da sind und so weiter und das als Beimischung rational, mit Betonung auf rational, weil er sozusagen weiß, was er da tut, sieht und nutzt in einem Portfolio, das vielleicht einen Aktienschwerpunkt hat, aber auch noch andere Assetklassen drin hat, dann kann das Sinn machen. In erster Linie, weil Bitcoin wenig korreliert mit anderen Assetklassen. Das sehe ich als einer der größten Vorteile von Bitcoin oder eben eventuell anderen Kryptowährungen wie Ethereum und so weiter. Dann kann, wie gesagt, Bitcoin dann gibt es da sozusagen so einen Investment-Case dafür. Ne? Mhm. Aber zum Schluss eben diese kultartige, dümmliche Verherrlichung von Bitcoin als das ist the best-performing asset in history. Und auch die Behauptung, dass Bitcoin quasi die Menschheitsgeschichte ändern wird, ne? Gesellschaftspolitisch ein kompletter Game-Changer sein wird. volkswirtschaftlich ein kompletter Gamechanger sein wird, weil es das Währungssystem quasi komplett ändern wird. Also das halte ich für sehr, sehr, sehr weit hergeholt.
Das vertiefen wir ein andermal.
Genau, ja.
Da, glaube ich, haben wir viel Gesprächsstoff und wir haben ja auch ein Gespräch in Planung. Ich hoffe, dass das klappt. Und da ist, glaube ich, gerade das volkswirtschaftliche Thema dann sehr, sehr spannend. Gerd, herzlichen Dank dir für den Klartext und dass du heute uns das vorgerechnet hast. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe auch den Bitcoin-Fans ein bisschen und bin sehr gespannt auf eure Kommentare, Gerd.
Ich danke dir, Mario.
Danke dir, Gerd. Danke euch fürs Zuschauen. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, unbedingt Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.